rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 60. und vorläufig letzten Folge von Schäuber fragt nach. Die fünfte Staffel dieses Podcasts geht zu Ende. Zeit, ein bisschen Bilanz zu ziehen, und die bietet durchaus Erfreuliches. Gegen Ende der vierten Staffel habe ich die Bundesregierung auf einen Irrtum aufmerksam gemacht, nämlich darauf, dass Margarete Schramböck, Susanne Raab und Elisabeth Köstinger immer noch im Amt sind. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt hat die Bundesregierung diesen Irrtum immerhin zu 2/3 behoben. Man könnte diesen Vorgang auch beschreiben als Entbastifizierung. Natürlich tut es einem als Satiriker auch ein bisschen leid, wenn man verlässliche Stofflieferantinnen verliert. Aber Margarete Schramböck zum Beispiel ist ja nicht ganz weg. Spätestens wenn die Justiz die Aufarbeitung der Affäre um den an Sophie Karmasin vergebenen Leitbildauftrag des Wirtschaftsministeriums vertieft, wird sich Schramböck wieder zu Wort melden. In dem Fall sogar müssen. Bei Elisabeth Köstinger heißt es, sie bekommt einen Job bei den Bundesforsten. Ja, das scheint naheliegend, hat sie doch schon in ihrer Amtszeit die meiste Zeit den Eindruck erweckt, komplett im Wald zu stehen. Man könnte ihre Tätigkeit auch als ministerielle Kompetenzdekonstruktivistin bezeichnen. Meine Lieblingswortmeldung von ihr war, wie sie Wolfgang Sobotka zur Seite gesprungen ist. Der hat ja als einziger Türkiser das Hauptproblem der ÖVP erkannt, nämlich die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss, und hat folgerichtig ihre Abschaffung gefordert. Köstinger hat sich dieser Forderung voll inhaltlich angeschlossen, und das mit einer Begründung, die wirklich absolut einzigartig und überraschend war. Sie wollte die Wahrheitspflicht abschaffen, weil der U-Ausschuss sonst eine Löwinger-Bühne sei. Offenbar glaubt Köstinger also, dass bei der Löwinger Bühne die Wahrheitspflicht gegolten hat. Möglicherweise hat sie die regelmäßigen Konflikte von Sissi, Sepp und Paul Löwinger mit Hilde Rohm für eine Universum-Doku über den Bauernstand gehalten. Oder vielleicht für eine Frühform des TV-Formats Bauer sucht Frau. Vielversprechend Neues gibt es auch zur Affäre um die 25 Millionen Euro Spende der OMV für die Nachwuchsabteilung von Putins Lieblingsfußballclub und ihre von uns allen finanzierte Reinwaschung durch die OMV Compliance Abteilung, über die ich hier in der Vorwoche berichtet habe. Da wird es jetzt am 3. Juni eine Hauptversammlung geben, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen wird müssen. Übrigens gab es neben dem werbeeffektmäßig völlig sinnlosen Sponsoring der in Russland nicht präsenten OMV für Zenit St. Petersburg auch ein Gegensponsoring der Gazprom für den heimischen Fußballclub Austria Wien. Eingefädelt angeblich von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und HC Strache. Klar, rot und blau gemischt ergibt violett. Ob schwarz die Farbe des Geldes war oder in Folge gründlich weiß gewaschen, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Das gilt leider auch für die meisten Schmiergeldzahlungen rund um die Anschaffung des Eurofighters, was ich sehr traurig finde. Umso gerührter bin ich daher von der Tatsache, dass es dieser Tage doch noch einen Eurofighter-Prozess gibt. Der ehemalige Lobbyist Herbert Werner hat 6,5 Millionen Euro vom Eurofighter-Hersteller IATS bekommen und soll jetzt vor Gericht die Frage aller Fragen beantworten. Wo war deine Leistung? Da könnte man jetzt sagen, na gut, als geschichtliches Anschauungsmaterial ist es sicher sehr wertvoll. Man sieht beim Eurofighter-Skandal, wie die Inseraten-Korruptionsaffäre oder der Novomatic-Zahl dann alle drei Skandal ausgegangen wären, wenn das System Bilnacek noch intakt wäre, alle Augen zugedrückt und alles andere zerschlagen. Aber es fehlt bei diesem Eurofighter-Prozess halt der Bezug zur Gegenwart. Nein, Moment. Den gibt es doch. Ich habe da was Schönes entdeckt. Im Vorjahr gab es eine parlamentarische Anfrage der NEOS an Karl Nehammer. Steffi Crisper und Co. wollten von ihm wissen, worum es bei einem Treffen zwischen dem Novomatic-Lobbyisten B. und einem hohen Innenministeriumsbeamten gegangen ist, woraufhin Nehammer behauptete, ein wie auch immer geartetes Verhältnis des B. zu Novomatic sei weder ihm als damaligen Minister noch dem Beamten des Ministeriums bekannt gewesen. Eine Wissenslücke, die erstaunlich wirkt, denn zu ihrer Schließung hätte Nehammer nur nachfragen oder nachlesen müssen, was kurz zuvor im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss besprochen wurde. Dort berichtete die zum Thema Novomatic-Zahl dann alle drei geladene Auskunftsperson Peter Barthold von diversen Pro-Novomatic-Interventionen des besagten Herrn B., die in einer bizarren Drohbotschaft gipfelten. Einen mit Barthold befreundeten ÖVP-nahen Geschäftsmann mit besten Kontakten zum Sebastian Kurz-Berater Bernhard Bonelli warnte B. per Mail, dass es, Zitat,
wegen dieser Novo-Barthold-Scheiße eng für dich wird, weil du in deinem naiven Gutmenschentum sowas von dämlich agierst, du Depp, bist schon viel zu weit gegangen, ohne dass es dir was bringt, ausgenommen Riesenprobleme. Hör auf mich, verdammt nochmals!
4 Rufzeichen. Nun könnte man meinen, das öffentliche Bekanntmachen solcher Drohungen, sogar die Kronenzeitung hat darüber berichtet, das müsste auch die Wahrnehmungsschwelle von Karl Nehammer problemlos überschreiten. Bei ihm war diese Schwelle aber möglicherweise blockiert, weil er B. noch als aktiven Kommunikator in ganz anderer Sache gedanklich abgespeichert hatte, nämlich als Medienberater des Eurofighter-Lobbyisten Herbert Werner, also Berater von jenem Herrn, der jetzt vor Gericht steht, weil er einst vom Eurofighter-Hersteller IRDS 6,5 Millionen Euro bekommen hat. Auf die Wo-war-der-Leistung-Frage fällt ihm da aktuell nichts ein. Er verweigert die Antwort. Sein Berater B. war da zuvor gesprächiger. Der hat erklärt, Werners Aufgabe wäre gewesen, zu verhindern, dass Jörg Haider den Eurofighter-Deal platzen lässt. Ein letztendlich von Erfolg gekröntes Vorhaben, das von den österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert wurde. Diesen aber immerhin einen kleinen Trost in Form eines oft zitierten Skurrilitätshöhepunktes der heimischen Korruptionsgeschichte gespendet hat. Die bei EATS gefundenen Leistungsbeschreibungen von Herbert Werners Firma City Chambers. Sie lauten:
Lobbying bei Dr. W. Lüssel, Dr. J. Leider und K.H. Lasser.
Zwischen all den fassungslos machenden Ungeheuerlichkeiten des Eurofighter-Schmiergeldskandals bietet diese Anekdote wenigstens ein bisschen Anlass zum Schmunzeln. Und wer weiß, vielleicht tauchen auch in der Novomatic-Zahl dann alle drei Affäre noch ähnlich erheiternde Dokumente auf. Denkbar wäre beispielsweise folgende Leistungsbeschreibung. Lobbying bei HC Lache, Magister G. Lüme und Magister W. Lobotka. Da könnte dann sogar Karl Niehammer ahnen, von wem hier die Rede ist. Von einem anderen Novomatic-Lobbyisten war in dieser fünften Staffel auch öfters die Rede, nämlich Professor Gerd Schmidt, jener Herr, der als Belastungszeugensponsor und Falschinformationen-Einkäufer im Prozess gegen den Ibiza-Videomacher Julian Hessenthaler für Staunen gesorgt hat. Da wurde mittlerweile eine Anzeige gegen Schmidt wegen falscher Zeugenaussage eingebracht. Bei weitem nicht das größte Problem, das der Herr Professor derzeit hat. Wenn dieser Podcast nach dem Sommer weitergeht, werde ich Ihnen darüber bestimmt noch einiges berichten können. Berichten wollte ich Ihnen jetzt noch, wie mein in der ersten Folge dieser Staffel beschriebener Prozess gegen den Kripo-Chef Andreas Holzer ausgegangen ist, aber leider wurde er schon wieder vertagt. Herr Holzer hat mich geklagt, weil ich gefordert habe, dass er auf einem noch zu errichtenden Denkmal für die Ibiza-Videomacher unbedingt auch drauf sein sollte. Die Videomacher haben nämlich erklärt, sie hätten das Video nie gemacht, wenn Holzer vorher aufgrund ihres schon vorhandenen Belastungsmaterials gegen Strache ordentlich ermittelt hätte. Holzer meint, er hätte eh ganz toll ermittelt, aber das scheint speziell in seinem Fall eine Interpretationsfrage zu sein, hat er doch einst in einem Amtsvermerk eines seiner Ermittlungsergebnisse so zusammengefasst.
Weder auf den Mobilgeräten noch auf den sonstigen elektronischen Daten von Thomas Schmidt konnten sachverhaltsrelevante Informationen vorgefunden werden.
Und das ist für mich das Dokument des Jahres. Inseratenkorruption, Novomatic-Zahl dann alle drei, Steuerintervention Sigi Wolf, wir sind die Hure für die Reichen, danke, dass wir das so offen besprechen können. All unser Wissen darüber verdanken wir dem Handy von Thomas Schmidt. Die Einstufung dieser Informationen als nicht sachverhaltsrelevant ist atemberaubend. Aus dem Mund des obersten heimischen Kriminalbeamten wirkt es für mich wie das Bekenntnis eines Physik-Nobelpreisträgers zur Flat-Earth-Theorie. Also sehr, sehr mutig. Ausnahmslos Sachverhaltsrelevantes habe ich in den vergangenen Wochen meiner Kiste vom Wein und Co. entnommen und heute habe ich zum Abschluss noch einen echten Höhepunkt im Glas. Auch Menschen, die mit Wein nichts anfangen können, kennen den Namen F.X. Pichler. Eine Legende des österreichischen Weinbaus. Gemeinsam mit seinem Sohn Lukas macht er ein paar der weltweit renommiertesten Weine, die unser Land zu bieten hat. Die Ried-Frauen-Weingarten liegt zwischen Ober- und Unterleuben. Der grüne Veltliner 2020 wird allen Vorschusslorbeeren gerecht. Sehr viel Struktur, viel Frucht und was die zu erwartende Langlebigkeit betrifft, muss ich noch viele, viele Podcasts machen, bis ich mir deswegen Sorgen machen muss. Prost! Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass es am Ende jeder Staffel einen rituell festgelegten Gast gibt. So auch diesmal wieder. Ich spreche mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Grüß dich, Florian.
Grüß dich, Florian.
Lange nichts mehr gehört von dir. Konkret eine Dreiviertelstunde lang. Wir kommen nämlich aus dem Wiener Stadtsaal, wo wir eine Matinee unseres Programms Sag du, Florian, gespielt haben. Hat's dir Spaß gemacht?
Ja, wobei das Problem ist, dass das immer länger wird. Weil ursprünglich haben wir gesagt, wir reden eine Stunde lang über die Verlotterung der Republik. Ich zitiere aus den Akten und du machst Witze. Mhm. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, heute auf 2 Stunden gewesen und haben aber noch nicht einmal über Sebastian Kurz gesprochen.
Wir haben irrsinnig viel auslassen. Ja.
Wir könnten mittlerweile einen ganzen Tag durchspielen und das kostet mir den ganzen Sonntag.
Glaubst du, machen wir mal eine 24-Stunden-Version? So wie Le Mans quasi?
Ja, du weißt ja, ich will eh schon die längste Zeit die lange Nacht der Scheinrechnung machen. Oder die lange Nacht des Taschengelds, wo wir uns einfach nur Scheinrechnungen vorlesen zum Beispiel. Ich meine, allein die Scheinrechnungen von Sabine Beinschab könnten wir wahrscheinlich, wenn wir sie lesen würden, sicher 2 Stunden rüberbringen. Ne?
Ja, ja. Sind auch, glaube ich, vom Unterhaltungswert ziemlich gut. Also, das ist vielversprechend. Was erzählst du denn am liebsten auf der Bühne?
Na, eigentlich schon die Geschichte von Professor Gerd Schmidt. Also ich merke das größte Erstaunen, wenn man die drei Schmidts erklärt. Ne? Thomas Schmidt, der Generalsekretär im Finanzministerium, Richard Schmidt, der Schreiber vom Express und Professor Gerd Schmidt, der Novomatic-Lobbyist, der dem einzigen Belastungszeugen gegen Julian Hessenthaler 50.000 Euro gezahlt hat, ihm und einem anderen. Und wenn man beschreibt, wie die drei miteinander zusammenhängen, das ist eigentlich spannend.
Das ist toll. Mir ist aufgefallen, dass die drei Schmiede eigentlich nur Schmiedeln sind und in Wirklichkeit alle Schmiede haben. Also beim Gerd Schmidt ist es der Professor Graf von der Novomatic, beim Thomas Schmidt war es der Sebastian Kurz und beim Richard Schmidt ist es der Herr Schütz, der den Express finanziert.
Naja, aber Vorsicht, die Frau Schütz finanziert den Express, die ist mit über 50% beteiligt.
Ach so, und der hat mit dem Herrn Schütz nichts zu tun?
Naja, ob sie sein Geld ausgibt, das wissen wir noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der Schmidt sicher viele Gewinne macht mit seinem Express. Das hat auch auf YouTube, habe ich jetzt gesehen, hat sein Express-Kanal immer so 48 Likes und so. Aber wir sollten, don't flood the song with Schmidt.
Stop flooding the song with Schmidt. Ich habe vorhin berichtet, dass es derzeit einen Eurofighter-Prozess gibt. Der Herr Werner von City Chambers wird gefragt, wo seine Leistung war. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ich glaube, aber ich kann mich nur deshalb erinnern, weil du es heute im Stadtsaal gesagt hast. Das war der, der geschrieben hat, Lüssel, leider...
Lasser,
der die Namen von den Politikern so lustig anders geschrieben hat. Wobei ich rätsel, ob er einfach vielleicht eine falsche Tastatur verwendet hat. Könnte das sein.
Ich fürchte, es stimmt leid,
aber
was
glaube,
er gemeint hat.
Und wir müssen Eurofighter erklären, weil zum Beispiel 25 Jahre alte Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mehr wissen, was Eurofighter war. Eurofighter war ein Flugzeug, das die österreichische Bundesregierung unter Wolfgang Schüssel und Jörg Haider, damals Susanne Riesbasser, gekauft hat. Und zwar ursprünglich wollten die andere Flugzeuge kaufen. Die wollten ursprünglich, ich glaube, Saab kaufen. Und über Nacht kam dann eine große Sinnesänderung. Und da sind wir dann draufgekommen in verschiedenen Ausschüssen, dass ein ehemaliger FPÖ-Generalsekretär, der Herr Rumpold, von einer Lobbyisten ungefähr 6 Millionen Euro bekommen hat.
Entschuldige, du hast damals nachgefragt beim Staatsanwalt zur Causa Rumpold. Wie war das?
Genau, es war so, dass wir draufgekommen sind, der Herr Rumpold, der dann auch später in der Telekom-Affäre verurteilt wurde, dass der 6 Millionen Euro bekommen hat und verteilt hat, er hat es bekommen für die Organisation einer Pressekonferenz und für die Organisation von Hintergrundgesprächen mit Politikern. Und die Frage, die natürlich im Raum stand, war, ob das Geld an die FPÖ weitergeflossen ist. Und dazu hätte man die Konten aufmachen müssen. Und der damalige Staatsanwalt Hans-Peter Kronawetter hat aber die Konten nicht geöffnet. Und wie sind wir da drauf gekommen? Indem ich einfach geblufft habe und bei der Staatsanwaltschaft angerufen habe und gesagt hat, wieso habt ihr die Konten nicht geöffnet vom Rumpold? Und die haben gesagt, wieso wissen Sie das? Das war einfach ein Bluff.
Ja. Großartig,
das
großartig.
Ist auf das Recherchemittel des Bluffs oder Bluffs, wie sagt man, Bluff?
Bluff, ja, ja, schon.
Das ist mir zum Beispiel auch beim Landeshauptmann Bröll so gewesen, dass jemand zu uns ins Büro gekommen und hat gesagt, die Erwin Bröll Privatstiftung kriegt verdeckt vom Steuerzahler 120.000 Euro. Das scheint aber nirgendwo auf und das ist ein Beschluss, der auch nicht öffentlich gefasst wird, aber die ganze Landesregierung stimmt mit. Und dann habe ich angerufen beim Pressesprecher vom Erwin Bröll und habe gesagt, stimmt das eigentlich, dass der 120.000 Euro kriegt? Also nicht er, der Bröll, sondern die Stiftung. Und daraufhin sagt der Pressesprecher, naja, wieso regt sie das auf? Das ist eh schon seit 10 Jahren so.
Schön.
Also auch da sind wir draufgekommen durch eine blöde Frage. Ne? Und das mag ich an Österreich, weil eigentlich investigativer Journalismus in Österreich sehr einfach geht. Und das ist auch der Grund, warum wir so wenig investigative Journalisten vielleicht haben, wenn man sehr leicht auf die Dinge draufkommt, die ja auch sehr transparent sind. Wir erinnern uns an das legendäre Zitat von Thomas Schmidt. Kannst du dich erinnern, was er gesagt hat?
Welches?
Er hat gesagt, wir sind die Hure der Reichen.
Ach so,
ja. Und sein Mitarbeiter hat eine legendäre Antwort gegeben, nämlich...
Danke, dass wir das so offen besprechen können. Ja, natürlich.
Was gibt es Transparenteres?
Ich meine, das liebe ich. Aber ich möchte in einem Punkt möchte ich ergänzen, es ist nicht nur immer das gleiche Personal, es gibt auch zeitliche Endlosschleifen. Weil du vorher so hingestellt hast, der Eurofighter, nicht, das ist alles vergangen. Nein, du hast erwähnt, der plötzliche Meinungsumschwung, den es beim Eurofighter gab. Da denke ich vor allem an Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Der war von Anfang an total dagegen. Hat gesagt,
weißt
nein,
du,
nein.
Der Pressesprecher war von Karl-Heinz Grasser, der Erste?
Der Schmidt, oder?
Genau,
Thomas Schmidt. Natürlich.
Ja, der hat dort gelernt.
Gelernt ist gelernt.
Kennst du dich noch erinnern? Es gab den Verein der Freunde der New Economy. Die haben 200.000 Euro von der Industriellen Vereinigung bekommen, angeblich für eine Homepage. Und wer war in dem Verein? Der Herr Pasquali. Wer war das? Der jetzt in der Inseraten-Affäre die Rechnungen freigegeben haben soll.
Ganz genau, ganz genau. Und ich wollte noch ganz gern dazu erzählen, der Grasser hat damals diesen überraschenden Meinungsumschwung gemacht. Über Nacht war er auf einmal Fan des Eurofighters, war total dafür, dass wir den kaufen. Er war mit dem Sigi Wolf zuvor in München bei ERDS.
Magna-Chef, muss man klären. Sigi Wolf ist der ehemalige Magna-Chef und ein
Steuerprofi.
Und jetzt ein Automobilprofi und auch Steuerprofi. Das war der, der darauf hingewirkt haben soll, dass seine Finanzbeamtin ein Finanzamt bekommt, nämlich Baden. Sie soll zu ihm gesagt haben, sie will baden. Und vielleicht war es auch nur ein Irrtum und sie wollte einfach nur schwimmen gehen. Mhm. Aber jedenfalls hat man es so verstanden, dass sie ein anderes Finanzamt wollte.
Hat sie auch bekommen.
Hm? Und angeblich soll sie ihm dafür geholfen haben, sein Steuerproblem aus der Welt zu schaffen. Und deswegen untersucht es das jetzt die Justiz und fragt, ob das möglicherweise ein Korruptionsdelikt war.
Genau.
Er bestreitet das.
Der war mit dem Grasser damals bei ERDS, darauf war der Grasser auf einmal voller Fan für den Eurofighter. Und das hätte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch untersuchen sollen, diese speziellen Meinungsschwenk Grasser, wie war das möglich? Und zuständig dafür war in der WKStA ausgerechnet Linda Poppenwimmer. Die jene Frau, von der es jetzt heißt, sie war ein Maulwurf, weil sie die Kalender fotografiert hat und die Einträge an den Herrn Fuchs weitergeschickt hat, den Staatsanwalt. Und die jetzt gewechselt hat in die Kanzlei vom Einäther und dort ist sie dann zuständig im Steuerprozess für den Karl-Heinz Grasser. Sie bleibt also bei ihrem Thema und das finde ich wirklich eine wunderschöne Kontinuität vom Eurofighter bis zum jetzigen Inseratenkorruptionsskandal, alles in einem Package. Du kannst das gleiche Personal nehmen für die verschiedensten Dinge, oder?
Ich meine, das würde mich ja mehr per se noch nicht stören. Also, dass eine Staatsanwältin Rechtsanwältin wird oder ein Staatsanwalt Rechtsanwalt, das kommt ja immer wieder vor. Ne? Also auch da zum Beispiel der Verteidiger von Johann Gutenus war früher Staatsanwalt. Ja? Und es gibt viele Staatsanwälte, die haben die Seiten gewechselt. Das Problematische ist was anderes, dass die Staatsanwaltschaft, dass die Staatsanwältin die Seiten wechselt, gleichzeitig sagt, wie unglaublich, sie hat nicht gesagt korrupt, aber intrigant und verdorben die WKStA war, für die sie gearbeitet hat. Und das aber sozusagen über die Anwaltskanzlei Einheiten macht. Und da beginnt jetzt, und wenn man ein bisschen zu blödeln aufhört, muss man da schon einmal die Frage stellen, was ist da eigentlich los? Ja? Wir haben eine Kanzlei Einheiten, die vertritt Karl-Heinz Grasser, die vertritt zum Beispiel den Herrn Fleischmann, das war der Medienbeauftragte der Regierung und ein sehr enger Vertrauter von Sebastian Kurz. Und dieser Manfred Einheiten, den ich sehr lange kenne, ist ein sehr wortgewaltiger Anwalt, der überall, wo er auftritt, immer wieder sagt, es ist ein Skandal, dass die WKStA private Chats beschlagnahmt und dass diese privaten Chats auch noch dann geleakt werden. Das wird überall von Einheiten gestreut. Sogar, habe ich die Keynote halten dürfen bei der Tagung der Strafverteidigervereinigung. Selbst dort hat er in seiner Eröffnungsrede behauptet, private Chats würden von der WKStA geleakt. Und das ist ein Quatsch, das ist einfach Fake News. Und das Problem ist, dass die offensichtlich erwarten, dass diese Fake News verbreitet werden. Und diese Kanzlei betreibt halt als Anwaltskanzlei ein sehr massives Dirty Campaigning gegen eine Behörde. Und das ist etwas Ungewöhnliches, weil normalerweise versuchen ja Strafverteidiger, die Beweisführung zu bekämpfen oder Entlastendes vorzulegen oder andere Rechtsmeinungen zu gelten. Aber dass man ständig Dinge behauptet, die gar nicht stimmen, das ist merkwürdig. Und jetzt kommt, dass diese Kanzlei auch die Rechtsschutzbeauftragte des Justizministeriums betreut hat beim Verfassen einer Stellungnahme gegen die WKStA. Und zwar hat sie behauptet, die WKStA habe rote Linien überschritten bei den Sicherstellungen. Tatsächlich hat die WKStA einen einzigen Fehler gemacht. Sie wollte nämlich das Handy von Wolfgang Fellner peilen und ist aber rechtzeitig draufgekommen, dass sie das nur darf, wenn sie die Rechtsschutzbeauftragte fragt. Und deswegen hat man diese Peilung unterlassen. Sonst sind alle Sicherstellungen vom Oberlandesgericht bestätigt worden. Das Oberlandesgericht hat überall den dringenden Tatverdacht bestätigt. Sogar den dringenden Tatverdacht von Sophie Kamersin, als sie in U-Haft gekommen ist, hat man bestätigt. Er hat gesagt, grundsätzlich gibt es auch die Haftgründe, aber man kann ein gelinderes Mittel anwenden. Das heißt, wir hören von der Kanzlei immer wieder ganz schlimme Vorwürfe gegen die Behörde. Und der Sinn ist eigentlich ziemlich klar. Man will die Korruptionsbehörde als den eigentlichen korrupten Staat im Staat framen. Und da gibt es ganz viele Journalisten, die dem leider in die Falle tappen. Und das geht ja mittlerweile so weit, dass sogar ein Rechtsanwalt, der ehemalige ÖVP-Abgeordnete Georg Vetter, wo geschrieben hat, dass die WKStA den Straftatbestand der, ich glaube, du hast das mal ausgegraben.
Straftat der versuchten Machtveränderung.
Ja. Okay, das ist spannend, oder? Das ist eigentlich so der Vorwurf, die WKStA als Staat im Staat würde einen Putsch vorbereiten. Das ist ja auch das, was Pilnercheck geschrieben hat, als die WKStA begonnen hat, gegen Sebastian Kurz zu ermitteln, haben die gesagt, das ist ein Putsch. Also Straftatbestand der versuchten Machtveränderung, das finde ich spannend, ne?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ist eigentlich eine Wahl auch. Wenn du wählen gehst, bist du eigentlich schon verdächtig für die Straftat der versuchten Machtveränderung.
Das heißt, wenn man in Niederösterreich aus der Wahlzelle geht, bei der nächsten Landtagswahl, dann kommen vielleicht die Wahlbeobachter und sagen, was haben sie da gemacht? Ne?
Mhm. Da würde ich aufpassen. Es ist sehr gefährlich.
Haben sie versucht, die Macht zu verändern? Ne? Ja, spannend. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, was wir wirklich erleben, ist eine ganz massive Kampagne gegen eine Korruptionsbehörde. Und das ist aber etwas, was nicht neu ist in Ländern, in denen Korruption bekämpft wird, dass man einfach versucht, sozusagen die Dinge umzudeuten. Also nicht die Behörde, die Sachverhalte klärt, steht auf der richtigen Seite und untersucht, sondern die ist korrupt. Und die Medien, die darüber berichten, die sind eigentlich verdorben und stecken unter der Decke mit den Korruptionsermittlern. Und außerdem gehören die Gesetze geändert, weil die sind viel zu scharf. Wir erinnern uns, der Justizminister Brandstätter wollte damals zum Beispiel die Untreue-Tatbestände verändern. Ja? Oder jetzt will man zum Beispiel erreichen, dass man nicht mehr aus Chats zitieren darf. Das ist aber insofern problematisch, weil du ja eine Parallelbürokratie in Österreich hast. Wir haben ja erlebt, dass viele Entscheidungen, Personalfragen, viele Fragen, wie Gesetze zu formulieren sind, viele Hintergrunddinge über Chats gelaufen sind. Und wenn man jetzt diese Chats zum Beispiel in den Medien nicht mehr veröffentlichen darf, dann würde das ja bedeuten, dass wir über die Vorgänge unserer Regierung, auch in der Bürokratie, nicht mehr berichten dürfen. Und das ist eigentlich ein Anschlag auf die Pressefreiheit, den wir so nicht zulassen dürfen. Was will man noch erreichen? Man will zum Beispiel erreichen, dass vor dem U-Ausschuss keine Wahrheitspflicht mehr herrscht. Das war ein Vorschlag vom Nationalratspräsidenten Sobotka. Ja. Und er hat es damit begründet, dass es im U-Ausschuss in Deutschland auch keine Wahrheitspflicht gibt. Ne?
Was eine Lüge ist natürlich. Er hat für das Recht auf Lügen mit einer Lüge gekämpft.
Hm? Genau, genau. Und für mich der Höhepunkt war ein Aufsatz vom ehemaligen OGH-Präsident Eckhard Ratz in einer juristischen Fachzeitung, der allen Ernstes geschrieben hat, dass die WKStA zu viele Informationen in die Sicherstellungs-, also in die Hausdurchsuchungsbefehle hineinschreibt. Mhm. Und das würde dazu führen, dass das dann halt in die Medien gelangt, weil ja oft Verteidiger oder Verteidiger von anderen Parteimitgliedern, die verfangen sind in dem Fall, das an die Medien weiterspielen. Und das würde der WKStA nicht zustehen. Was eigentlich bedeutet, dass er meint, dass die Beschuldigten möglichst wenig erfahren sollen. Ja? So, jetzt ist dieser Herr Ratz ein bekennender Konservativer und in einem Hintergrundgespräch neulich saß er neben dem vorhin besagten Rechtsanwalt Georg Vetter zusammen und die haben den Journalisten genau diese Geschichte aufgetischt, dass die WKStA also viel zu viel in die Akten hineinschreibt. Also in Wirklichkeit hat er Litigation-PR gemacht, also eine kommunikative Begleitung des Strafverfahrens von Kurz und tut aber so, als wäre er noch irgendwie der honorige Professor.
Ja, ganz kurz, Florian, aber da muss man schon auch dazu sagen, das ist natürlich eine perfide Strategie der WKStA, aber die haben ja auch deshalb so viele Informationen hineingeschrieben, damit die Hausdurchsuchung bewilligt wird.
Das ist natürlich eine Sauerei, ne? Weil früher hat man das anders gemacht. Wir erinnern uns noch an die Eurofighter-Geschichte. Da gab es ganz klare Hinweise, dass möglicherweise verbotene Provisionen gezahlt wurden, dass Scheinrechnungen gelegt werden. Wir erinnern an Rumpold. Mhm. Da wurde sogar der ehemalige Air Chief, wir erinnern uns an Erich Wolf, hat er geheißen. Ja. Der hat sogar wirklich Probleme bekommen, weil er nämlich seine Frau ein Darlehen bekommen hat von einem Rüstungslobbyisten. Und viele haben vermutet, dass das gar kein Darlehen war, sondern in Wirklichkeit eine verdeckte Zahlung. Und da hätte natürlich ein Staatsanwalt zu ermitteln beginnen müssen. Und der damalige Rechtsschutzbeauftragte, das war noch nicht die Frau Eicher wie heute, hat gesagt, es ist eine unerträgliche Fehlentscheidung, dass das Verfahren eingestellt wurde. Aber der Staatsanwalt damals hat einfach nicht so wirklich ermitteln wollen.
Was mich so fasziniert beim Eurofighter, es gibt ja ein quasi Geständnis. Alfons Mainsdorf-Puy, der Lobbyist, hat gesagt, es kam zur Anschaffung des Eurofighters durch die Republik im Anschluss an aggressive Zahlung von Erfolgsprämien an wichtige Entscheidungsträger. Wobei mir aggressive Zahlungen natürlich besonders gut gefällt. Das heißt, wichtige Entscheidungsträger waren eigentlich Opfer von Aggressivität. Jetzt meine Frage, könnte man diese Opfer im Zuge einer Opfer-Nachbetreuungsmaßnahme nicht wieder von diesen aggressiven Zahlungen befreien?
Ja, man könnte natürlich hergehen und sagen, das ist möglicherweise ein Bestechungsgeld gewesen, aber dafür bräuchte man eben ein Verfahren wegen Bestechung und diese Verfahren, die gibt es nicht, weil bei vielen Entscheidungsträgern diese Verfahren verjährt sind, weil in der Eurofighter-Causa lange Zeit ein einzelner Staatsanwalt ermittelt hat und die Vorgesetzten nicht auf die Idee gekommen sind, hier große Teams zusammenzustellen und diese Causa wirklich mit den Ressourcen zu verfolgen, wie es angemessen wäre. Es gibt dafür in der Managementverwaltung einen Begriff, der nennt sich Management by Capacity. Also ich kann natürlich Fälle nicht nur mit Weisungen steuern oder mit irgendwelchen Maßregelungen, sondern ich kann Fälle auch einschlafen lassen, indem ich einfach kein Personal hingebe. Und da kommen wir jetzt in die Ursache des ursprünglichen Streits zwischen der WKStA und dem Justizministerium, dem Herrn Pilnacek und dem Herrn Oberstaatsanwaltschef Fuchs. Die WKStA hat sich immer darüber beschwert, dass es zu wenig Ressourcen gibt, um diesen Monsterfall, der 70 Kartons schwer ist, zu bearbeiten. Und dafür haben sie dann ein Ohrenreiberl bekommen vom Sektionschef. Und der Sektionschef hat aber nicht damit gerechnet, dass das Ohrenreiberl aufgenommen wurde auf Tonband. Und das ist die legendäre, da schlagt es.
Genau. Du beobachtest das schon seit vielen Jahren, beschäftigst dich beruflich damit. Meine Frage, ist in der österreichischen Justiz das System Pilnacek nur kurzfristig eingeschränkt oder ist es dauerhaft überwunden?
Naja, wir erleben, also ernste Antwort wieder, ohne Blödelei, wir erleben jetzt schon einen Epochenwechsel. Ja, was erleben wir jetzt? Wir erleben, dass die Ebene der Ermittler, also der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, in diesem Fall extrem akribisch arbeitet und extrem akribisch Sachverhalte aufklärt und nicht davor zurückschreckt, auch in den Büros von mächtigen Leuten zu ermitteln. Und früher haben die sicher viel mehr nach oben geschaut und sich ein bisschen abgeduckt, weil sie sich gedacht haben, wenn wir Karriere machen wollen, dann müssen wir uns irgendwie ducken. Das hat man in vielen Fällen erlebt. Da können wir zurückschauen bis zur Causa Lucona. Ja. Jetzt haben wir es aber auf einmal mit einer Generation von WKStA-Leuten zu tun, die sagen, wenn die da oben anfangen, uns zu behindern, dann machen wir das auf eine legale Weise zum Thema. Vielleicht nicht nur öffentlich, sondern zum Thema. Das heißt, wir zeigen die an. Diese Anzeigen werden dann auch öffentlich kommuniziert, zumindest in einer qualifizierten Öffentlichkeit. Die Ausschüsse werden darüber unterrichtet, weil das natürlich interne Aktenvorgänge sind. Und da ändert sich etwas. Und ich glaube natürlich nicht, dass Christian Pilnacek je wieder zurückkommen wird, weil schon allein dafür, dass er für seine Frau interveniert hat in der Steiermark, dass die eine Richterpräsidentin wird, weil man seiner Familie ein Foul angetan hat, wie er das gegenüber dem Landeshauptmann der Steiermark geschrieben hat. Schon dafür kann er eigentlich nicht zurückkommen. Und der Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien, dem wurde die WKStA jetzt eh weggenommen. Das macht jetzt auf einmal die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck. Und siehe da, seit das die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck macht, die sicher nicht weniger qualifiziert ist als die in Wien, siehe da, seitdem klagt die WKStA überhaupt nicht mehr über unzulässige Eingriffe. Die sind total zufrieden. Die werden auch beaufsichtigt und ihre Fälle werden auch den Gerichten vorgelegt. Aber es ist nicht mehr dieser doch sehr beharrliche Druck von oben. Und da hat man schon das Gefühl, dass sowohl der Herr Pilnacek als auch der Herr Fuchs immer schön geschaut haben, dass es eh nicht zu unbehaglich wird da oben. Und das sieht man in vielen, vielen kleinen Chats.
Ich musste die Woche wieder vor Gericht. Der Kripo-Chef Holzer versucht mich mit einer Klage einzuschüchtern. Frage an dich als Jurist, was bringt ihm das?
Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, der Herr Holzer ist der Chef des Bundeskriminalamts und du hast eine Glosse geschrieben darüber, dass er ein Denkmal kriegen soll, weil er dadurch, dass er im Jahr 2015 nicht ordentlich ermittelt hätte, ein Denkmal bekommen soll.
Weil die Ibelzer Videomacher gesagt haben, sie hätten sonst das Video nicht gemacht.
Was mich wundert ist, dass er deine satirische Überhöhung geklagt hat, weil er nämlich jetzt einen Prozess ausgelöst hat, in dem auf einmal wirklich in der Sache geprüft wird, ob die Amtsvermerke, die der BKA-Chef Holzer damals noch als kleiner Beamter geschrieben hat, ob die wirklich in Ordnung waren. Und in dem Verfahren ist meine Beobachtung, und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie der Haberer bin, Aber es kommt schon immer mehr heraus, dass auch andere Journalisten, zum Beispiel Journalisten der Zeit Bild 2 oder auch andere Journalisten, ich glaube im Kurier, diese Kritik geübt haben und der Herr Holzer jetzt diese Kritik lauter hört als vorher. Also ich bin da ein bisschen verwundert, warum er sich diesen Prozess antut. Mhm. Es ist übrigens kein Prozess wegen eines Faltartikels, müssen wir betonen, sondern ja, ja, wegen eines Standardartikels.
Also so, ich spreche. Ja. Mich hat vor allem gewundert, dass er sich ja widersprochen hat. Er hat ja vor Gericht etwas anderes ausgesagt, als er vom Parlamentarischen Urschuss ausgesagt hat. Und im Parlamentarischen Urschuss gilt eigentlich Wahrheitspflicht.
Und ich bin da drin gesessen, ich habe mir das angehört und habe mich wirklich gewundert, warum ein BKA-Chef nichts anderes zu tun hat, als so eine Satireklasse zu verklagen, wo es tatsächlich meiner Meinung nach um eine politische Bewertung geht. Aber schauen wir mal, wie das Gericht entscheidet. Der Prozess zieht sich ja jetzt auch schon über mehrere Monate hin.
Du hast mit solchen Klagen mehr Erfahrung. Wie gehst du mit solchen Einschüchterungsversuchen um?
Naja, es kommt darauf an, ob es ein Einschüchterungsversuch ist. Zum Beispiel, wir haben im Falter geschrieben, dass der Sigi Wolf stolz war, dass er 280 Enten getötet hat. Das war falsch. Das war nicht der Sigi Wolf, sondern das war ein Geschäftskollege von ihm. Und der hat ihm das geschrieben, ganz stolz. Und der Sigi Wolf hat nur zurückgeschrieben, super. Und dann noch irgendwie gibt es noch mal ein anderes Gespräch. Was machen wir da? Da rufen wir, ich habe angerufen, zum Beispiel seinen Lobbyisten, den Josef Kaliner, der ist ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Spin-Doktor von Viktor Klima gewesen, ist jetzt sozusagen Spin-Doktor für Sigi Wolf. Und ich habe angerufen den Herrn Professor Wolfgang Rosam, das ist auch ein Spin-Doktor von Sigi Wolf, und habe auch gemeint, also wir werden keinen Prozess brauchen, weil wir stellen das automatisch richtig. Aber Sigi Wolf will 10.000 Euro von uns und will einen Prozess. Also da sieht man schon so eine Geste, dass er jetzt Geld will, Geld braucht. Vielleicht braucht er auch Geld, wenn man ihm die Gemeindewohnung weggenommen hat und er jetzt irgendwie auch ein Sozialfall ist.
Na, der Putin ist auch nicht mehr, glaube ich, dauernd bei ihm.
Nicht mehr da und so. Also wenn wir was absichtlich oder nicht absichtlich, wenn wir es fehlerhaft machen oder wenn wir Fehler gemacht haben, dann stellen wir die in der Regel richtig. Und normalerweise geben sich die Leute dann zufrieden, wenn man sich entschuldigt. Ja? Außer es ist wirklich ein Schaden entstanden.
Andere juristische Fachfrage, wird das Hessenthaler Urteil halten?
Das darf ich nicht erörtern. Das ist medienrechtlich verboten. Ich kann nur sagen, dass das Hessenthaler Urteil ein Schöffenspruch ist. Und bei Schöffenverfahren, so wie bei Geschworenenverfahren, kann der Beschuldigte die Beweiswürdigung nicht mehr bekämpfen. Die Schöffenverfahren sind Laienverfahren, Laienrichterverfahren. Und da kannst du nur grobe rechtliche Fehler geltend machen, aber nicht mehr die Beweiswürdigung. Also die Frage, ob man einem vom Novomatic-Lobbyisten Gerd Schmidt bezahlten Zeugen, der sich mehrfach widersprochen hat, glaubt oder nicht, das ist eine Frage der Beweiswürdigung und da kann kein Richter mehr den Schöffen in die Parade fahren.
Und der von dir vorhin erwähnte Professor Schmidt, er hat jetzt wegen seiner Aussage im Hessenthaler Prozess eine Anzeige bekommen, wegen falscher Zeugenaussage. Das kann aber auch nichts mehr ändern am Urteil.
Naja, nein, an und für sich nicht, weil ja die Belastungszeugen gegen Hessenthaler sind ja zwei drogensüchtige Menschen, ein Herr Slaven K. und seine Freundin, die eingesperrt wurden wegen Drogenhandels. Oder er zumindest, ich glaube, sie hat dann eine Bewährungsstrafe gekriegt, glaube ich, wenn ich es richtig drauf habe. Und die haben anfänglich gesagt, dass sie die Drogen nicht vom Hessenthaler haben. Oder er hat anfänglich gesagt, er hat es nicht vom Hessenthaler. Sie hat immer gesagt, vom Hessenthaler. Und dann, als das Geld geflossen ist, ein paar Monate oder ungefähr ein Jahr später, hat er auch seine Meinung geändert und ist auch draufgekommen, dass es der Hessenthaler war. Das Ganze ist natürlich ein bisschen gespenstisch, weil sich die beiden Zeugen widersprochen haben. Der Richter aber gemeint hat, der Hinweis, dass sich die beiden widersprochen haben im Verfahren, ist ein Beweis dafür, dass sie sich nicht abgesprochen haben. Also da wird es dann wirklich kafkaesk, wenn sich Zeugen, die noch dazu Geld bekommen haben, teilweise widersprechen, trotzdem als glaubwürdig bezeichnet werden. Da kommt es dann eigentlich nicht mehr raus.
Wir feiern nächste Woche 3 Jahre Ibiza-Video. Du hast ursprünglich geheißen, du wirst den HC Strache treffen. Das findet jetzt aber nicht statt, oder wie ist da der Status?
Nein, ich glaube, wir haben uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen oder hatten uns auch nie viel zu sagen. Ich habe mich einmal kurz mit dem Johann Gudenus hingestellt und das ist eigentlich sinnlos, weil die beiden immer wieder sozusagen das Märchen auftischen, wir hätten da irgendwie was zusammengeschnitten. Wahr ist, der Grund, dass sie zurückgetreten sind, lag darin, dass Strache einer russischen Oligarchennichte, also wenn man so will, jemanden, der im Reiche Putins zu Macht und Ansehen kam, gesagt hat, wenn du für mich österreichische Medien kaufst, dann kriegst du Staatsaufträge. Und diesen Satz hat er gesagt. Und dieser Satz ist, auch wenn er 100-mal sagt, aber alles ganz legal, ist er politisch so verwerflich, dass ein Vizekanzler zurücktreten muss. Und deswegen ist er ja auch zurückgetreten. Und das Zweite, was da sichtbar wurde, war der Satz, dass die Novomatic an alle drei Parteien gezahlt hat über den Umweg von Vereinen. Und auch hier hat man zumindest bei der ÖVP, aber auch bei der FPÖ gesehen, dass es Vereine gab und so Thinktanks, wo die Novomatic ziemlich viel Geld eingezahlt hat. Und auch das hat gestimmt. Es hat sogar gestimmt, dass Strache gesagt hat, dass ihm der Superfund-Chef Baha geraten hätte, das Parteivermögen in Gold anzulegen. Und weil er selber, der Baha, das Vermögen auch in Gold angelegt hätte und vergraben hätte. Und das wissen wir deshalb, weil nämlich Mitarbeiter vom Herrn Baha dieses Gold ausgegraben haben und ihm gestohlen haben. Die sind dafür verurteilt worden. Diese Firma Superfund, für die der Herr Baha gearbeitet hat, die ist jetzt übrigens der Arbeitgeber von Gernot Blümel, unserem Finanzminister. Der ist jetzt dort der CEO von Superfund.
Aber ich wollte nur dazu sagen, weil du dich immer wunderst, dass so viele Aussagen vom Strache, von Ibiza, würde sich als wahr erweisen. Das hätte man ehrlich gesagt schon früher wissen können, weil der Strache gesagt hat, in seinem Sushi auf Ibiza war ein Wahrheitsliquid drinnen.
Genau, das hat er mal gesagt. Es ging darum, ob er K.O.-Tropfen bekommen hat. Und dann hat er gesagt, weil man sieht ja keine K.O.-Tropfen. Man sieht immer, wie Flaschen geöffnet werden, die original verpackt sind. Und er hat dann die These gehabt, dass möglicherweise der Reis in so einem Art Liquid gekocht wurde. Und er hat dann irgendwie gesagt, so ein Wahrheitsliquid, wo man zum Reden anfängt. Also alles sehr obskur. Was ich ausschließen kann, ist, dass es sozusagen Szenen gibt, die wir nicht genannt hätten. Wir haben ja immer dazu geschrieben, dass er gesagt hat, alles muss ganz legal sein. Aber du kannst eben auch nicht ganz legal sagen, morgen gehe ich eine Bank ausrauben. Und das mache ich aber alles nur ganz legal. Und das ist der Grund, warum er zurückgetreten ist und der Grund, warum auch der Nationalrat dann später die ganze Regierung entlassen hat, weil es eben ein korrupter Politiker war. Ob er sich strafbar gemacht hat oder nicht, müssen sie die Gerichte klären. Aber das, was wir dort gesehen haben, war ein korruptionsanfälliger Politiker.
Ich finde vor allem, dass zwei Punkte in der Nachbetrachtung des Ibiza-Videos immer ein bisschen untergehen. Das eine ist das Finale. Am Schluss sagt der Strache dezidiert nochmal zum Gyrtenos, geh nochmal rein zu ihr, zur Oligarchin, und sage ihr, dass wir dabei sind. Und er fordert ihn wirklich mehrfach auch, bitte geht's rein, bitte sag sie, wir sind dabei.
Mach's ja klar, Joschi, mach's ja klar.
Genau.
Ja. Es ist ja dann auch noch weitergegangen. Sie haben ja sicher dann so Codes ausgemacht, dass man dann eine Presseaussendung irgendwie eine gefakte bringt und so.
Vor allem, weil er mal behauptet hat, nein, er hätte ja gesagt, er ist bei nichts Korrupten dabei. Das ist damit widerlegt. Er hat am Schluss seine finale Bekenntnis dazu abgelegt, ja, ich bin mit an Bord. Man, das was wird. Für mich fast das Relevanteste. Das ist, wo der Strache darüber redet, was er eigentlich will für Österreich, nämlich die Urbanisierung der Medien.
Genau.
Und er berichtet darüber, dass er den Pechiner, der das ja schon für den Orban gemacht hat, tatsächlich ein Geschäftsmann, der für den Orban damals, vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen.
Also sehr holzschnittartig formuliert, hat er damals sehr viele Regionalmedien gekauft. Das ist so, wie wenn in Österreich jemand die Nöhn, die Oberösterreichischen Nachrichten, die Salzburger Nachrichten, die Tiroler Tageszeitung, die Kleine Zeitung, keine Ahnung, nimm noch ein paar dazu, kaufen würde, bündeln würde in einem Unternehmen und dann würde man es sozusagen dem Strache oder irgendeinem Machthaber verkaufen und auf einmal hast du die Kontrolle über ganz viele, so über den Regionalmedienverbund. Das hat der Pechiner in Ungarn gemacht, ist hart kritisiert worden von den Journalistinnen und Journalisten dort und Strache hat interessanterweise immer wieder gesagt, er kenne diesen Pechiner und der Pechiner würde das organisieren. Ja? Und da ist es wirklich heiß geworden, weil wenn das umgesetzt worden wäre, was ich nicht glaube, weil ich glaube, dass die Medien und auch die Zivilgesellschaft stärker ist als in Ungarn. Aber die Richtung war klar, wo das hinführt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Ibiza-Video, das ja nur 3 Jahre her ist, man muss sich das ja mal vorstellen, das war noch vor Corona, vor dem Russlandkrieg, ja. Zu was hat es letztlich geführt? Es ist zurückgetreten. Der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Finanzminister, der Finanzstaatssekretär, noch ein Finanzminister, es ist zurückgetreten, die Spitzengarde, der Novomatic, der CEO, hat zu einer riesigen Verwerfung geführt im ganzen Glücksspielbereich. Wir haben eine ganz neue Regierung. Jetzt sind zurückgetreten die Frau Schramböck. Wir wissen heute über die Geschäfte der Frau Karmasin, die immerhin in Untersuchungshaft war, weil sie laut einer möglichen Grundzeugung, nämlich Frau Sabine Reinschab, die ihre Mitarbeiterin war, wurden gefälschte Rechnungen gelegt, damit man Steuergeld verwenden kann für Parteipropaganda. Es ist weg der Pressesprecher von Sebastian Kurz, der Medienbeauftragte, sein Chefberater. Also eine ganze Generation von jungen Leuten, die sich rund um Kurz versammelt hat, aber auch eine Generation von FPÖ-Politikern, die sich rund um Strache versammelt hat, sind von der Macht weg. Und das hat das Ibiza-Video ausgelöst. Und ich glaube, dass wenn die so hätten schalten und walten können, wie sie sich das ausgedacht haben, sich nämlich die Republik verteilen. Wir denken nur an diese Postenschacherliste oder die, ich habe es jetzt selber verharmlost, die Ämterkorruptionsliste, die da ausgemacht wurde, wo bis hinein zum Programmleiter des ORF jeder Posten ausgepackelt wurde. Und dann hätten die schon das Land verändert. Und zwar hätten sie dort nicht die besten Köpfe hingesetzt, sondern die, mit denen sie am besten verhabert sind. Und da muss man den Ibiza-Machern wirklich dankbar sein, dass sie diese Korruptionsbereitschaft öffentlich gemacht haben durch dieses Video. Und daher ist dieser 17. Mai eigentlich ein sehr denkwürdiger Tag.
Was erwartest du von der Aufarbeitung der Inseraten-Korruptionsaffäre?
Naja, das wird, ich meine, wir haben ja mittlerweile ein Geständnis. Ja, ich meine, da muss man mal drüber als Justiz. Also es wird einmal auf jeden Fall ein Verfahren geben gegen die Frau Beinschab. Die Frau Beinschab belastet auch die Frau Kammersin. Also es wird, glaube ich, auf jeden Fall eine Anklage gegen Kammersin und Beinschab und ziemlich sicher auch gegen den Thomas Schmidt, weil der Thomas Schmidt ja schwer belastet wird und auch in den Chats sich selbst schwer belastet, dass er Rechnungen abgezeichnet hat, die nicht fürs Finanzministerium eine Leistung beinhaltet haben, sondern für die ÖVP und für den Sebastian Kurz. Und die große spannende Frage wird sein, ob diese Scheinstudien oder diese frisierten Studien, die dann in der Zeitung Österreich abgedruckt wurden und für die es dann laut Staatsanwaltschaft für diese Leistung es dann Inseratengelder gab, ob da auch Sebastian Kurz eingeweiht war. Und die WKStA sagt, es besteht ein dringender Tatverdacht, weil nämlich dieses ganze System rund um Kurz gebaut war, Kurz davon profitiert hat, alle Leute rund um Kurz sozusagen nur dann gehandelt haben, wenn Kurz es wollte oder angeordnet hat. Und es keinen Sinn machen würde, dass ein Finanzgeneralsekretär und eine Familienministerin und eine Meinungsforscherin von Österreich und den Herr Fellner so eine große Operation starten, nämlich dieses sogenannte Beinschab-Österreich-Tool, und das der Sebastian Kurz sozusagen nicht mitkriegt, das halt hinter seinem Rücken passiert. Mich erinnert das in einer anderen Dimension ein bisschen an die Geschichte von Grasser, der auch immer gesagt hat, das ist alles hinter meinem Rücken passiert, ich habe da nichts zu tun. Ja, jetzt muss man fairerweise festhalten, mit dem Grasser ging es um 10 Millionen und wirkliche Bestechungen im ganz großen Stil. Zumindest hat der Hochegger diese Bestechung gestanden, bei den anderen wird das Urteil ja bekämpft, auch Hochegger wird es bekämpfen, aber Hochegger war geständig. Und da ist halt die Frage, und das wird letztlich dann wahrscheinlich der Weisungsrat oder doch ein Gericht klären, ob das sein kann, dass der Sebastian Kurz von dem Ganzen nichts gewusst hat.
Wird sich in der österreichischen Medienszene dadurch was verändern?
Naja, es hat sich ja schon ein bisschen was verändert, würde ich mal sagen. Ich meine, der Wolfgang Fellner ist heute ein anderer, als er es vor einem Jahr war. Und ich glaube, dass sich auch ein bisschen die Kronenzeitung zu ändern beginnt, kleinweise. Noch nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde. Das Medienfinanzierungssystem ändert sich derzeit überhaupt nicht. Die Susanne Raab hat da eigentlich bis jetzt nichts vorgelegt, was irgendwie interessant wäre. Ich sehe auch immer noch mit Ärger, wie viele zig Millionen die Stadt Wien in den Boulevard presst. Ja. Und gleichzeitig kleine Medieninitiativen wie OktoTV, die im Jahr 500.000 bis 700.000 Euro kriegen, also vergleichsweise wenig, wenn man das mit den 25 Millionen vergleicht mit dem Boulevard. Das betrübt mich, ja, wenn man zum Beispiel so einen kleinen Community-Sender, wo halt irgendwie die Pensionisten und die Schüler und die Leute aus dem Grätzl Fernsehen machen lernen und ein bisschen Medienrecht lernen, und das ist halt so ein kleines Community-Projekt, das dreht man ab und umgekehrt schaufelt man den Boulevardriesen die Kohle nur so in den Rachen. Also das macht mich irgendwie unfroh. Also ich finde, dass das Rote Wien hier genauso endlich einmal nachdenken sollte, welche Art von Medien sie mit ihren Inseraten fördert.
Der Falter gehört zu den ganz wenigen heimischen Medien, die leserzahlenmäßig wachsen. Wie geht's beim Falter weiter?
Ja, der Falter wächst sozusagen in den Abozahlen. Also wir haben ja mittlerweile ungefähr 3/4 unserer Einkünfte aufgrund von Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist für uns total wichtig, ja, weil wir über die Abonnenten natürlich langfristig planen können. Ja. Wir haben jetzt ungefähr 45.000 Leute, die den Falter abonniert haben. Und wenn wir jetzt nochmal 10.000, 15.000 draufkriegen würden, dann stehen wir natürlich finanziell so da, dass wir uns diesen Journalismus, den wir machen, wirklich leisten können. Wir haben, anders als viele Boulevardmedien, auch eine starke Firewall zwischen der Anzeigenabteilung und der Redaktion, was dazu führt, dass wir insbesondere im Falter Morgen, der sich ja sehr speziell um Wien kümmert, der Martin Staudinger leitet den ja gemeinsam mit der Soraya Pechtel, die schon die Mitarbeiterin ist, da haben wir in letzter Zeit sehr viele Stadt-Wien-Geschichten aufgedeckt. Ja. Und das geht von der kleinen Grätzl-Affäre bis zum Rauf ins Rathaus.
Du selber bist mittlerweile auch Filmstar geworden. Wie gefällt es dir an sich so in der Showbranche?
Total super. Weißt du, ich kann mich jetzt endlich mal reinfühlen, wie es dir so geht den ganzen Tag. Es ist total super. Ich kriege nur mehr rote Teppiche ausgerollt und trinke eigentlich nur mehr Gänsewein und kann ich dir essen gehen.
Gänsewein ist ein Ausdruck für Wasser.
Ich weiß, das war ein Spaß. Ich trinke ja auf der Bühne immer Wasser. Ich weiß nicht, was in deiner Karaffe ist, aber...
Sicher kein Red Bull.
Du bist, glaube ich, der Weinkenner von uns beiden. Du bist ja eher so der Gusenbauer von uns beiden. Ne? Du trinkst den guten Wein.
Ja, das ist klagbar. Naja, jemand der anderen aus heiterem Himmel als Gusenbauer bezeichnet.
Da gibt's eine schöne Passage in den Chats. Da wird immer der Kabinettschef von Sebastian Kurz, der wird immer genannt... Der heißt Brunelli und der Hartwig Löger, der Finanzminister, nennt ihn immer Brunelli.
Ja, beim Gusenbauer war er der Brunello gewesen natürlich. Das ist ganz logisch.
Da muss ich jedes Mal schmunzeln, dass es der Gusenbauer Brunello genannt hat.
Das ist ganz logisch. Nein. Du, der Gusenbauer ist natürlich klagbar. Ich meine, das Einzige, was es gab einen Moment, wo ich einmal Mitleid mit dem Gusenbauer hatte, das war, wie er erzählt hat, von den ersten Koalitionsverhandlungen mit Wolfgang Schüssel, wo er bei ihm in der Wohnung war, wo er gesehen hat, wo der Wolfgang Schüssel den Wein lagert, nämlich am Klo.
Der Film ist natürlich super, weil er nämlich eine andere Ebene der Korruption zeigt, also diesen Film, den ich gemacht habe mit dem Bergbauer Bachler, nämlich ein System, und da reden wir jetzt von einer ganz anderen Form von Last, nämlich das System Raiffeisen, das ja auch in diesen politischen Affären eine Rolle spielt, aber wie sehr Raiffeisen sozusagen über die Kreditvergaben an die Bauern und über die Nöte, die die Bauern haben, jetzt in diesem ökonomischen Wandel hin zu Massenproduktion und einer neuen Subventionswirtschaft, dass man sieht, wie sehr Raiffeisen eigentlich die Bauern in der Hand hat und die Regionen in der Hand hat. Und für mich der wirklich wichtigste Satz in dieser Doku über den Christian Bachler, den der Kurt Langbender gedreht hat, Bauer Bobo, war der Satz von der Maria Bachler, der Mutter, die gesagt, wer Schulden hat, schweigt. Und wer verschuldet ist, schweigt. Und dass die Leute in Österreich das Maul nicht aufreißen, hat vielleicht auch zu einem großen Teil nicht nur mit einer Untertanenmentalität zu tun, sondern einfach auch damit, dass die Leute verschuldet sind, dass sie systemisch nicht mehr nach oben kommen. Und das ist auch eine sozusagen sozialpolitische und wirtschaftspolitische Frage. Also vielleicht sind manche Bünde und manche Kammern und manche Banken auch deshalb so wirkmächtig, weil die Leute nicht mehr das Maul aufreißen können, ohne ihre eigene Existenz zu gefährden.
Du hast aber vor, weiterhin das Maul aufzureißen.
Ja, ich reise nicht das Maul auf, ich schreibe ja nur und manchmal sitze ich mit dir von der Bühne. Ne?
Aber dann machen wir es gemeinsam und ja, wir werden dabei bleiben, oder?
Ja, ich meine, jetzt machen wir das wie lange? 5 Jahre und ich habe das Gefühl, das ist so ein Korruptionszug, wo jedes Wochenende ein neuer Waggon drangestellt wird, über den wir dann reden und hinten fliegt wieder einer weg. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich bis zum Lebensende machen und das Schöne ist ja, dass die Veranstaltungen immer noch wahnsinnig gut besucht sind, obwohl jetzt so eine Corona-Krise ist und alle jammern, dass die Häuser nicht voll werden, kommen die Leute und hören sich das an, wenn man natürlich da ein bisschen deinen Schmäh mit meiner Aktenkenntnis paart und das macht halt irgendwie Spaß.
Das ist sehr, sehr schönes Schlusswort, lieber Florian. Da kann ich nur sagen, möge uns diese Übung auch weiterhin gelingen. Danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war die 60. und vorerst letzte Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören, danke für die vielen sehr erfreulichen Reaktionen, die ich auf diesen Podcast bekommen habe. Ich freue mich sehr darüber. Alle 60 Folgen gibt es übrigens auf meinem Schäuber fragt nach Kanal zum Nachhören. Nach dem Sommer sollte es hier mit einer 6. Staffel weitergehen. Wenn Sie zwischenzeitlich Sehnsucht nach mir haben, kommen Sie mich doch besuchen. Ich spiele zum Beispiel mit den Staatskünstlern mehrmals in den Bundesländern oder mit Florian Klenk im Stadtsaal und Open Air im Theater im Park. Und mein neues Buch, Wenn das in die Hose geht, sind wir hin, eignet sich auch vorzüglich als Urlaubslektüre. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.